Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 25. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute über Sylvester Stallones spätes Debüt als Serienschauspieler. Wie gut ist Tulsa King bei Paramount Plus? Danach geht es um Ein Schritt zum Abgrund, ein dreistündiger Ehe-Thriller im Ersten oder der ARD-Mediathek, den zumindest ich doch recht bemerkenswert finde. Mal sehen, was Jan dazu sagt. Unser drittes großes Thema widmet sich mal wieder der Hochstapelei. Diesmal aber nicht in Form einer Fiction-Serie, sondern eines Dokumentarfilms. Und betrogen wird diesmal nicht mit Businessmodellen, sondern mit ausgedachten Reportagen. Es geht um erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre bei Sky. Unsere Screenshots, die kennt ihr mittlerweile auch. Da gibt es dann am Ende der Folge noch ein paar kurze Tipps oder auch Verrisse zu weiteren Formaten, die wir im TV oder bei den Streaming-Anbietern gefunden haben. Lieber Jan, in dieser Woche sind die Grimme-Preise 2023 verliehen worden. Der künstlerisch bedeutendste Preis für TV-Kreative in Deutschland. Wir schauen ja hier ein bisschen intensiver als die meisten anderen Fernsehpodcasts auch auf deutsche Produktionen. Welche deutsche Produktion im Bereich Fiction, um es mal ein bisschen einzugrenzen, wurde aus deiner Sicht von der Grimme-Jury sträflich übersehen?
Meinst du jetzt übersehen bei den Nominierungen oder bei den Auszeichnungen?
Sowohl als auch. Kann auch sein, dass eine Nominierung dabei war, wo du dachtest, das ist ein safer Preisträger für dich, aber ist es nicht geworden.
Weiß ich, möchte jetzt auch nicht nochmal, das wäre dann zum dritten Mal meine Best-of-Liste 2022.
Ach, du meinst, du redest über Oh Hell, ne?
Dann würde
war nominiert, hat aber keinen Preis
genau,
bekommen, ne?
Genau, war nominiert, Becoming Charlie war, glaube ich, weder noch. Glaube also es hat auf jeden Fall nicht gewonnen. Also meine zwei Favorites waren schon mal nicht dabei. Hm. Ich habe so ein bisschen vermisst, Zerf war, glaube ich, noch nicht mal unter den Nominierten.
Nicht diese nominiert,
diese
nee.
Geschichte, also diese Ost-West-Geschichte. Hm. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das einen totalen Publikumsappeal hat und gleichzeitig sehr anspruchsvoll umgesetzt war, fand ich.
War für mich kein Grimme-Preis.
Nee, aber es wundert mich, dass es gar nicht in der Verlosung war. Das hat mich da ein bisschen überrascht. Vier war nicht dabei von Marie Kreuzer, dieser Landkrimi.
Den hast aber auch nur du als absoluten Favoriten, oder?
Herausragender Film, fand ich.
Ja. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen bis jetzt.
King of Songs war nicht drin. Und das hätte ich auch gedacht, dass es drin ist, weil das ja so eine Ideenexplosion war, die viel aufgeregt hat, viel bewegt hat am Bildschirm. Aber so insgesamt fand ich, hat sich das größtenteils mit dem, was aus Deutschland kam, gedeckt, was wir auch irgendwie so auf der Reihe hatten.
Cleo hatten wir ja nie thematisiert, ne?
Nee,
war auch so ein bisschen, es gab ja bei Cleo auch, also diese Netflix-Serie, die den Grimme-Preis bekommen hat, mit Jella Hase, gab es ja durchaus auch Leute, die das überhaupt nicht gut fanden. Ich habe es ja bis heute noch nicht gesehen, sträflicherweise.
Ja, der Spiegel fand es wahrscheinlich scheiße, wenn es andere Leute gut fanden. Ich fand Cleo wahnsinnig gute Unterhaltung. Mhm. Und ich hatte es dann tatsächlich in meiner Best-of-Liste ja auf Platz 1 auch zusammen mit Oh Hell und Becoming Charlie so als Rückeroberung des Fernsehens durch weibliche, starke Charaktere, die halt nicht nur dadurch Relevanz erlangen, dass sie irgendwie einen schwachen Mann an der Seite, aber dann einen starken Mann an der Seite haben oder sowas. Also ich habe mich ganz gut wiedergefunden. Ich habe dieses Im Feuer nicht gesehen, das kenne ich gar nicht.
Nee, das kenne ich auch nicht. Also insgesamt muss man ja sagen, wenn ich jetzt mal nur die Fiction-Preisträger anspreche, die Wannsee-Konferenz hatten wir hier im Podcast, könnt ihr auch nochmal gucken bei den alten Folgen, wenn ihr euch mal ein bisschen länger, noch intensiver nochmal nachhören wollt. Sehr gefreut hat mich der Preis für Caroline Link für Safe, die hat ja so einen Spezialpreis bekommen. Was haben Sie geschrieben? Für die herausragende Leistung, das Seelenleben von Kindern in Safe als handlungs- und spannungstragendes Erkenntniselement im Buch herauszuarbeiten, in der Regie mit den Kindern gemeinsam zu inszenieren. Also diese Arbeit mit den Kindern, die war halt, haben ja alle Leute gesagt, auch die, mit denen ich gesprochen habe, die das privat geguckt haben, sie haben noch nie Kinder so authentisch vor der Kamera gesehen. Das ist einfach, das ist absolut Grimme-Preis.
Das kann sie, ne? Die Link.
Und Neuland,
ja, Neuland
hat es auch bekommen. Also wir haben schon mal drei Grimme-Preisträger hier besprochen. Mir fehlt ein bisschen euer Ehren. Das war vielleicht, weil es ein Krimi ist irgendwie und weil es letztendlich auch ein klassisches Krimi-Stück ist, nur einfach unfassbar gut gemacht.
Ja.
War das vielleicht nicht so spannend für die Jury. Ansonsten war es ja krass, dass das ZDF ja fast alle Fiction-Preise abgeräumt hat. Also ARD, also bis auf Cleo, ne? ARD hat keinen einzigen Krimi-Preis bekommen für Fiction.
Vielleicht als Strafe für diese ganze RBB-Causa oder sowas, weiß ich nicht.
Na gut, aber wir wollen heute mal, wie ich es schon erwähnt habe, mit was Amerikanischen starten, bevor wir dann im zweiten und dritten Thema tatsächlich auch zwei deutsche Sachen kommen, nämlich Tulsa King bei Paramount Plus, läuft seit Sonntag, letzten Sonntag, 19.03. ist mit einer Doppelfolge gestartet. Danach gibt es jetzt im Wochenrhythmus jede Woche eine Folge. Ist das späte Seriendebüt von Sylvester Stallone, der stolze 76 Jahre mittlerweile schon alt ist. Und worum geht es in der Serie?
Also im weitesten Sinne geht es um Stallone, oder wie es Armin Rohde sagen würde, bei Der bewegte Mann, um Stallone. Mhm. Weil Stallone ist halt einer der, ruckzuck ist die Fresse dick, geht relativ schnell los. Er ist halt ein Mafioso, also ich schätze mal, das nennt sich dann Capo. Also so ein ehemaliger Mafia-Mitarbeiter, der da so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht hat, der im Knast saß, 25 Jahre, für ein Verbrechen, über das er geschwiegen hat, um nicht andere Leute mit reinzuziehen. Und dann kommt er nach 25 Jahren raus und kommt zurück in seine
Mobster-Familie, ne? In New York, also es ist eine New Yorker Familie.
Genau, da kommt er rein und will wieder auf die Straße, will wieder Arbeit, und sie schieben ihn aber nach Oklahoma ab, aus irgendwelchen Gründen, die sich im Laufe der Serie noch ein bisschen genauer erschließen werden. Und dafür gibt es halt für den Ersten erstmal einen aufs Maul, weil er das nicht will. Er fühlt sich abgeschoben, zu Recht, aber das macht er dann, fährt nach Oklahoma und fängt halt an, dort so auf seine schlagkräftig wortkarge Art, wie soll man sagen, so ein kriminelles Chapter aufzubauen seiner Mafia-Familie. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte. Mhm. Wir schauen diesen gealterten, sichtlich gealterten und auch in eine Richtung gealterten, die seinem realen Lebensalter entspricht, dabei zu, wie er in einer neuen Welt, wo er sowas wie Uber nicht kennt und Internet zwar nicht völlig neu ist, aber nichts, womit er halt aufgewachsen ist und so weiter, versucht, mit der Gegenwart klarzukommen. Und macht das so Old-Fashioned-Guy-mäßig, dass er da halt irgendwie will sofort Schutzgeld eintreiben, unter anderem in so einem Headshop, also in so einem Kifferladen, und sagt, er will denen das Geld waschen, aber es ist gar nicht mehr nötig, weil Kiffen in den USA mittlerweile selbst in solchen Staaten halt gar nicht mehr.
Das ist ein medizinischer Marihuana-Bedarfsladen, genau. Oder so. Und das ist gleich der erste Laden, den er klar machen will in der Stadt.
Ja, hat dann so einen Taxifahrer an der Seite, so einen schwarzen, der halt anfangs nur sein Fahrer wird, aber dann später sein Assistent. Und wir gucken den beiden jetzt halt, also insgesamt 9 Teile sind das, glaube ich, so 40, 45 Minuten dabei zu, wie sie sich dieses Nest in Oklahoma, also Tulsa,
Immerhin zweitgrößte Stadt in Oklahoma, hat irgendwie sowas wie 400.000 Einwohner, aber es wird trotzdem als ein sehr provinzieller Ort dargestellt.
Ja, ne? Zu Recht. Wahrscheinlich, ja. Trump hatte da wahrscheinlich bei den Präsidentschaftswahlen so um die 70%.
Das ist jetzt aber geraten.
Das ist völlig geraten, ja, aber das ist halt einer von diesen Hillbilly-Staaten, die halt sehr, sehr konservativ sind. Trotzdem lohnt, darauf kommen wir dann nachher zu sprechen, wenn es um Klaas Relotius geht, trotzdem lohnt dann, genaueren Blick drauf zu werfen. Keinen oberflächlichen, erwartbaren, aber wir erleben deswegen auch dieses Tulsa gar nicht so als so ein krasses Hillbilly-Eldorado oder Inferno, sondern als einen sehr vielschichtigen Ort, so. Deswegen, das ist auch das, was diese Serie so ausmacht. Was macht sie denn für dich aus?
Ich hatte vorher einen Trailer gesehen. Ich hatte ja Stallone tatsächlich in London getroffen und mit ihm über die Serie gesprochen.
Hat er dir aufs Maul gehauen?
Nein. Das ist ein Hans Dampf, der Typ, ne? Also der war da auch auf der Bühne bei diesem Paramount-Event. Der hat den Laden, da waren ja 1000 Superstars irgendwie da in London, im Juni war das ja schon, letztes Jahr. Und also keiner hat so viel Energie gehabt und so viel Power und auf der Bühne so gerockt wie der Stallone. Also es ist schon irgendwie, ist schon ein Kraftpaket.
Der nuschelt in echt so,
ist eigentlich kaum zu verstehen. Also das ist schon, insofern war ich auch ganz froh, als ich jetzt nochmal die Untertitelversion, weil das wird ja seit Sonntag, läuft es ja auch regulär bei Paramount Plus, dass ich jetzt nochmal die Untertitelversion schauen konnte. Ja, sagen wir vielleicht zunächst mal, bevor wir erzählen, wie wir es finden, das ist ja eine Serie, die nicht nur einen großen, einen der Superstars des Kinos der 70er, 80er und vielleicht auch noch die Jahrzehnte danach in seiner ersten Serienrolle zeigt, sondern es ist auch eine Serie von sehr prominenten Machern. Ne? Das ist der Showrunner ist Taylor Sheridan, der ja bei Paramount Plus unheimlich viel macht. Ne? Das ist der Typ, der mit Yellowstone und diesen ganzen Ablegern, diese ganzen sehr, sehr erfolgreichen und hochgelobten Western-Serien macht. Das ist hier der Showrunner. Und der macht das zusammen mit Terrence Winter. Und Terrence Winter ist der Mann, der die HBO-Serie Boardwalk Empire geschrieben hat, der bei den Sopranos mitgeschrieben und mitproduziert hat, ist der Drehbuchautor von Scorsese's The Wolf of Wall Street. Also zwei ganz, ganz renommierte und auch hochdekorierte Macher. Und wenn man dann erstmal diese Serie sieht, denkt man, ja, das ist ja eine ganz altmodische Geschichte, ne? So Fish Out of Water, Mobster-Geschichte und so. Und dann auch noch den Stallone in der Hauptrolle. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel von erwartet. Aber ich muss sagen, ich war sehr angetan von der Serie, weil die einfach sehr fein geschrieben ist und sehr fein erzählt. Und wenn wir jetzt mal schon mal so ein bisschen ins Bewertende gehen.
Völlig zu Recht, ja. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, mindestens skeptisch war, weil ich mit Action wie du und vielleicht auch so ein paar Leute, die uns öfter hören, wissen, wenig anfangen kann.
Es ist keine Action-Serie.
Jan. Nee, genau, es ist eben keine Action-Serie.
Es ist eine Dialogserie.
So. Es ist eine Dialogserie, aber es ist auch eine körperliche Serie. Also es gibt auch ordentlich aufs Maul dazwischendurch. Es gibt halt auch, wie gesagt, ganz am Anfang, das ist eine der Dispositionen von ihm, dass er halt einem seiner Familienmitglieder aufs Maul haut, weil der ihm doof kommt so in dieser Situation, als er abgeschoben wird. Das heißt, es ist nach wie vor eine physische Rolle, weil er aber auch durch seine Statur und durch das Bild, das er in den Köpfen der Leute erzeugt, natürlich extrem körperlich ist. Also er ist wirklich pure Physis, aber er ist eine Physis, die sich an sich selber bricht und die auch nicht eben auf dieser Ebene bleibt, dass er jetzt dieses Talsa sich untertan macht und damit ständig mit so einer riesen Schaufel vom Bulldozer durch die Gegend fährt und alles wegräumt, sondern man sieht den Stallone, also den Manfredi heißt er.
Dwight Manfredi ist sein Rollenname.
Man sieht ihn öfter dabei, wie er an sich selbst verzweifelt, wie er an der Realität verzweifelt, wie er auch, weil er eine Tochter hat, zu der er komplett den Zugang verloren hat, der er sehr nachtrauert, wie er damit hadert und sowas. Und er hadert einfach sehr viel.
Ja.
Und dieses Hadern ist manchmal bei älteren Schauspielern, also ohne innen auch, aber bei Schauspielern im Besonderen manchmal sehr selbstreferenziell, sehr lamoyant und sowas. Und bei ihm geht das echt in die Tiefe und das überrascht mich sehr. Also ist halt echt kein schlechter Schauspieler.
Kannst du dich noch an Stallones erste Altersrolle in Copland erinnern? Späte 90er Jahre, wo er diesen Dorfpolizisten so in der Nähe von New York spielt, in so einer Gemeinde, die komplett von korrupten Polizisten beherrscht wird nach eigenen Regeln und er ist da der einzig Aufrechte. Das wurde damals sehr, sehr gelobt. Das war ja ein Film, der mit De Niro und Al Pacino und unfassbar, also gut besetzt war und da spielte er sozusagen den einzigen Guten. Das war auch so ein Typ, dem man nicht viel zugetraut hatte. Der war auch so ein bisschen übergewichtig, hatte sich so ein bisschen den Bauch angefuttert und war so ein einsamer Typ, der da immer zu Hause auf dem Sofa gelegen hat und irgendwie Bruce Springsteen-Schallplatten, ich glaube Nebraska war es, gehört hat. Das war ganz großartig. Ich glaube, seit damals muss man ihn so als lakonischen Schauspieler wirklich auf dem Tableau haben. Und genau das bringt er hier eben auch. Ne? Also es gibt am Anfang eine Szene, da wird er aus dem Gefängnis entlassen und er fährt mit dem Taxi nach Downtown Manhattan und guckt aus dem Fenster und man sieht diese wuseligen Straßenszenen, man sieht Leute auf E-Rollern, man sieht Leute, die mit Virtual Reality Brillen irgendwelche, keine Ahnung, Tai Chi Übungen machen, also sprich, es ist eine Szene, die die moderne Welt, das, was sich verändert hat, sozusagen darstellen soll, auf die er natürlich mit Unverständnis reagiert. Das soll die Szene zeigen. Und der Gegenschnitt kommt dann praktisch nur auf sein Gesicht, auf sein ausdrucksloses Gesicht. Und die Szene ist super, genau wie andere Szenen in der Richtung, weil halt niemand so schön schweigen und lakonisch gucken kann wie der Stallone, ne? Und das ist ein Gesicht, was er oder eine Art von Schauspiel, die er hier in der Serie ganz oft auspacken kann.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es keiner so gut kann wie er, aber er kann es auf jeden Fall gut. Und ich kann jetzt aber gar nicht so genau beurteilen, ob er da jetzt irgendwie so einen Sprung gemacht hat irgendwann in seiner Karriere. Ich meine, er war auch schon für Rocky, war als bester Schauspieler den Oscar nominiert. Das heißt, so ganz schlecht kann das alles nicht gewesen sein, was er so zwischendurch auch gemacht hat. Aber tatsächlich dieses Verschwiegene, also auch das verschiedene Gesicht, dass er so zeigt. Also eins, das nicht alles rauslässt, aber auch nicht alles in sich reinfrisst. Das ist schon so ein Signature-Move von ihm. Und es gibt mehrere Szenen dabei. Man muss immer ein bisschen aufpassen, solche Szenen nicht zu sehr zu erzählen oder auszuerzählen, weil sie dann so Hinweise auf die Geschichte geben. Aber er hat am Anfang One-Night-Stand mit einer Frau, die sehr, sehr viel jünger ist und die später noch eine Rolle spielen wird in dieser Serie, die wir jetzt mal nicht verraten. Und hinterher erfährt sie halt irgendwie durch Zufall, wie alt er ist. Und sie wusste, dass er ein bisschen älter ist.
Das ist eine super Szene, ja.
Und dann sagt er halt so, oh, ist das zu viel Altersunterschied? Und sie so, nee, ist kein Altersunterschied, das ist ein Alterscanyon. Mhm. Und man denkt sich halt, wie reagiert er jetzt darauf? Schmeißt er sie raus, dreht er durch, haut er irgendwie einen Spiegel ein und sowas. Und er reagiert darauf mit so einer selbstreferenziellen Souveränität, also so lächelt das so in sich hinein und spürt das, ja, sie hat recht, finde ich aber trotzdem scheiße. Und das ohne Worte in so 8 Sekunden Gesichtsausdruck zusammenzufassen und zu fokussieren, das ist wirklich stark gespielt.
Also es gibt in dieser Serie fantastische Dialoge, muss ich echt mal sagen. Mhm. Ne? Und weil du gerade diese One-Night-Stand-Szene ansprichst, also ich habe mal geguckt, die Schauspielerin ist auch immerhin 50, sieht natürlich viel, also ist eine super attraktive 50-Jährige. Aber natürlich, da sind immer noch 25 Jahre Altersunterschied. Und als sie dann am Morgen sozusagen sich anziehen und der One-Night-Stand vorbei ist, und dann lernen sie sich halt so ein bisschen kennen, ja, und dann sagt er irgendwann, als es darum um sein Alter ging, er war in der Highschool, als John F. Kennedy erschossen wurde, dann ist sie echt komplett schockiert. Oh Mann, der Typ ist Mitte 70. Und dann sagt sie, auf Deutsch würde man es wahrscheinlich übersetzen, ich dachte, du wärst ein harter mit 50er. Und das Wort hart ist natürlich dann auch im doppelten Sinne zu verstehen. Hard mit 50 Guy oder so, irgendwie, keine Ahnung, wie es im Original heißt. Und das sind so One-Liner, so kurze Dialoge, und davon gibt es in der Serie eine Menge. Also ich weiß, einer meiner Lieblingsdialoge ist zum Beispiel, als er so leicht bekifft in so einem Taxi fährt oder in so einem Auto fährt. Und da erzählt er so ein bisschen, wie er sich fühlt, wenn man nach 25 Jahren in die Realität zurückkommt. Ja, und ich glaube, da heißt, I feel just like Rip Van Winkle. Da muss ich erstmal nachgucken, wer ist denn Rip Van Winkle? Rip Van Winkle ist so eine literarische Figur von so einem amerikanischen Autor aus dem 18., 19. Jahrhundert, der halt auch so in so einem 25-jährigen oder langen Schlaf war. Ich glaube, es gibt auch so ein deutsches Pendant. Also jemand, der praktisch nach einem langen Koma wieder aufwacht. Und dann heißt es, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, also er wacht da auf und General Motors baut Elektroautos. Dylan ist zur öffentlichen Figur geworden. Ein Telefon ist eine Kamera, Kaffee kostet $5, nur die Stones, Gott segne sie, sind immer noch auf Tour. Und das sind dann so Sätze, die werden einfach so rausgehauen. Ne? Also ich weiß nicht, wobei ich dann auch im Original sagte, Dylan's gone public. Und ich habe das übersetzt für mich, Dylan ist an die Öffentlichkeit getreten.
Wer ist Dylan? Ist das diese Comicfigur? Nee,
was
ist
das? Nee, Bob Dylan.
Ach, Bob Dylan.
Bob Dylan. Ach so, ich bin ja alter Bob Dylan-Fan. Okay. Und ich meine, früher war ja Bob Dylan immer eine extrem geheimnisvolle Figur. Und heute macht er mit seinen Anfang 80, macht er Podcasts und sitzt überall rum und so. Und dann, wenn es dann heißt, Dylan's gone public, dann ist das einfach ein geiler Satz. Und in den Untertiteln wurde das aber so übersetzt. Jetzt könnt ihr uns schreiben, vielleicht an unsere Webadresse fernsehpodcast@web.de. Wenn ihr Native Speaker seid, wie würde man Dylan's Gone Public übersetzen? Für mich, so wie ich es gesagt habe, in den Subtitles stand, Dylan hat seine Songrechte verkauft. Ich weiß es nicht, ob das so stimmt, ob ich recht habe oder ob man es auf beiderlei Arten verstehen kann. Aber gut, kleiner Exkurs. Es ist fantastisch geschrieben und es ist einfach eine große, große Freude, bei dieser Serie zuzuschauen.
Aber man muss schon auch so einen Hang zu diesem Neon-Western, zu dieser Neo-Western-Atmosphäre haben. Also das ist alles sehr staubig in diesem, also alles sehr, sehr so uramerikanisch in diesem, in diesem Ort, auch wenn es natürlich in der Gegenwart spielt. Und das muss man schon mögen. Man muss auch älteren Leuten dabei zugucken, wie sie sich mit der Gegenwart arrangieren. Das ist alles nicht so, ist alles nicht so leicht verdaulich. Es hat ja ein bisschen was von Lilyhammer mit 20 Jahre obendrauf so. Und es hat auch sehr viel Humor. Es ist definitiv keine reine Thriller-Drama-Mobster-Serie, sondern die ist tatsächlich so eine Dramedy. Und die macht das schon sehr gut, aber es ist definitiv nicht jeder Mensch Sache.
Nee. Also das fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, ein. Ich war ja immer ein großer Fan von John Huston-Filmen, also alter großer Hollywood-Regisseur. Und der hat ja in den 80ern mal Die Ehre der Prizis, ich weiß nicht, ob du Die Ehre der Prizis mal gesehen hast, mit Jack Nicholson. Das ist ja auch schon so eine Geschichte um so einen alternden Mafioso, der nicht der Hellste ist und sowas. Und das war auch so ein Film, der hat mir damals unheimlich gut gefallen, weil der so einen lakonischen, trockenen Humor hat. Und das ist ja auch die Serie jetzt Tulsa King, die sieht ja auch nach nichts aus. Die ist ja einfach so abgefilmt. Ne? Also diese Stadt ist immer unheimlich leer, finde ich. Also wo die da so rumfahren, sind so diese kleine City mit den bisschen Wolkenkratzern, ziemlich viele so biedere Leute. Also es hat mir auch gut gefallen, dass mal was Dramedy-mäßiges, also wo schon auch viel Comedy drinsteht, nicht so überinszeniert und nicht so schnell geschnitten ist. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im besten Sinne eine altmodische Serie, finde ich. Ne?
Ja.
Aber richtig toll geschrieben und gespielt und eine, die unheimlich Spaß macht.
Ja, aber altmodisch ist natürlich auch ein bisschen ein Schimpfwort, aber es stimmt schon. Es holt diesem Attribut altmodisch, tatsächlich gewinnt es dem so ein bisschen moderne Aspekte ab. Das ist, glaube ich, das, was die Serie auch kennzeichnet. Ist also von mir ist es auf jeden Fall keine 5-Sterne-Empfehlung, aber man kann sich das echt angucken.
Ja, die Frage ist, was will man kritisieren an der Serie? Ich meine, klar, wenn man sagt, sagt mir thematisch nichts, weil ich mit alt sein oder aus der Zeit gefallen sein nichts anfangen kann, aber ich finde, man kann da eigentlich nicht viel Negatives finden. Für mich ist das zwischen den Zeilen, schauspielerisch und dialogmäßig, ist das irgendwie ein großer, großer Spaß.
Ja, aber das saugt mich nicht per se an, alten Säcken beim alter Sack sein zu gucken. So,
ja.
Das ist so. Deswegen finde ich es zwiespältig. Deswegen ist es so, ich bin, glaube ich, nicht die perfekte Zielgruppe, aber ich kann es wertschätzen, was da gemacht wird.
Also es gibt halt so Szenen wie, er will ja dann praktisch in diesem Tulsa ein neues Leben aufbauen. Er hat kein Konto, er hat keinen Führerschein.
Aber viel Geld.
Und dann versucht, ja, er hat Bargeld. Mhm. Er hat Bargeld, ne, weil er das halt über seine Schutzgeldsachen dann halt sich ständig besorgt. Und das geht ja damit los, dass er irgendwo was bezahlen soll oder will ein Paket aufgeben. Das heißt, sorry, Digital Payment. Und dann hat er hier King is Cash und Cash is King und dann hat er seine Geldbündel und so. Und also du wirst praktisch immer wieder, siehst du Szenen, wo er mit der modernen Welt konfrontiert ist. Er sitzt zwischen lauter jungen Leuten und will seinen Führerschein nachmachen und sowas. Oder er will ein Konto eröffnen und muss das mit Tricks machen. Also es ist irgendwie, es ist sehr fein und sehr einnehmend, finde ich, inszeniert.
Ja.
Aber gut, das ist letztendlich natürlich eine Geschmackssache, wie sehr einem das gefällt. In den USA scheint es, ich glaube, ist ein bisschen früher angelaufen, scheint es gut zu laufen. Ist auf jeden Fall für eine zweite Staffel verlängert worden und ich muss sagen, das freut mich und ich werde die Serie auf jeden Fall zu Ende gucken, weil sie mir sehr viel Freude macht.
Go on.
Ne? Ja, ich glaube, es war mal einigermaßen kompakt. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber wir sind durch mit Tulsa King. Eine Empfehlung von uns.
Ja.
Genau. Ja, wollen wir zum zweiten Thema kommen?
Unbedingt, was völlig anderes.
Was völlig anderes. Mal wieder so eine deutsche Serie, wobei Serie muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, weil es sind 4 Folgen, 45 Minuten.
Ist ein Zweiteiler, also bitte.
Ja, ein Zweiteiler, der als Einteiler läuft. Und zwar muss ich auch wirklich mal sagen, sehr mutig aus meiner Sicht, nämlich am Samstag, 1.4., also ein fetter Samstagabend Primetime, läuft in der ARD ein Schritt zum Abgrund. Dreistündiges Ding. Kann man allerdings jetzt auch schon ab heute, 24.03., als Vierteiler in der ARD Mediathek sehen. Ja, was ist ein Schritt zum Abgrund? Mal wieder so ein typischer deutscher Titel, den man sich nicht merken kann und den man mit tausend anderen Titeln verwechseln wird.
Er ist so bescheuert, dieser Titel. Er ist so bescheuert. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben.
Ich weiß nicht, du weißt es, dass es ein Remake ist.
Ne? Ja, so ein britisches
Original. Ja, genau. Also das Original, nachdem es inszeniert ist, das aber doch ganz anders ist, wie ich mir habe sagen lassen, ist der BBC-Straßenfeger Dr. Foster. Dr. Foster wird gespielt von Saran Jones. Das ist die, falls hier, haben wir mal über Vigil gesprochen, diese U-Bahn?
Diese U-Boot-Geschichte.
Ja. Ne? Das ist die Ermittlerin. Also die spielt da diese Rolle, die jetzt hier in der deutschen Version Petra Schmidt-Schaller spielt.
Ja, die hat auch schon mal so eine lesbische Frau aus dem späten 18. Jahrhundert gespielt zum Beispiel. Das ist eine super
Die Saran Jones ist ein Star in Britain. Ne? Worum geht's in dieser Ein Schritt zum Abgrund? Erzählt wie die Geschichte von einem Ehepaar. Jana, eben Petra Schmidt-Schaller und Christian Hansen, Florian Stetter spielt ihn, die wohnen in pittoresken Nordseestädtchen Husum und führen da so eine scheinbar kleinstädtische Musterehe mit so einer vielleicht 10, 11 Jahre alten Tochter. Und sie ist eine Hausärztin, sie ist Leiterin von einer Hausarzt-Gemeinschaftspraxis, scheint eine sehr gute Ärztin zu sein und er, der Typ, scheint irgendwie Architekt oder Projektentwickler zu sein. Er ist jedenfalls sehr beschäftigt mit einem großen alten Hotel, was er zu neuem Glanz bringen will und verbringt also viel Zeit auf der Baustelle. Es scheint ein Ehepaar zu sein, mit was irgendwo irgendwie alles stimmt. Man sieht sie schon beim leidenschaftlichen Sex am Anfang. Und dann passiert aber sozusagen das Ausgangsevent. Sie findet auf seinem Schal ein langes blondes Haar. Sie selbst ist dunkelhaarig. Und von da an hat sie den Verdacht, dass ihr Mann sie betrügt, dass er fremd geht. Und letztendlich beginnt dann so eine Art Kopfkino in vier Teilen oder über drei Stunden, wo sie Zweifel an ihm zweifelt, wo sie ihm hinterher spioniert, wo man praktisch diese Frau in all ihren Facetten kennenlernt, wie ihr Leben erschüttert wird durch diesen Untreueverdacht. Wir wollen jetzt Es ist bei der Serie unheimlich
Ich würde die nicht
schwierig.
Ausformulieren jetzt.
Nee, nee. Das ist halt, das Wir werden ist überhaupt nichts möglich. Erzählen, weil nee. Die Serie ist, finde ich, sackspannend. Und sie ist unfassbar wendungsreich. Und deswegen sollte man gar nicht so viel darüber wissen. Ich muss jetzt mal dich fragen, Jan. Hast du sie komplett gesehen?
Ja.
Ich finde es nämlich, das finde ich super, weil ich finde, es ist unmöglich, über diese Serie zu sprechen.
Es hat mich auch ein bisschen geärgert, deswegen, dass du dieses Thema reingeworfen hast, weil ich nicht drüber geschrieben habe. Das heißt, das musste ich mir halt sozusagen.
Ja, aber.
Nur für uns und diesen wunderbaren
Podcast. Schreibt mal an fernsehpodcast.web.de und lobt Jan mal dafür, dass er ohne Geld zu bekommen, aber ich meine, ihr kriegt ja auch kein Geld, wenn ihr euch was anguckt. Aber ich finde, das war die investierte Zeit meiner Meinung nach wert. Wie fandest du die Serie oder was fandst du interessant an der?
Ich bin ein bisschen zwiespältig, wie viel es mir tatsächlich wert war. Ich fand sie sehr gut gemacht. Also es ist alles, die gesamte Disposition ist gut gemacht. Die Charaktere sind gut ausgewählt, werden auch gut gespielt. Die Geschichte ist nicht unglaubwürdig insgesamt so, obwohl es natürlich wieder reiche Leute in einer Provinz gibt, die so nicht existiert. Die sind alle ein bisschen zu hip für Husum, habe ich das Gefühl.
Fand sie gar nicht so hip, die Leute.
Doch schon ein bisschen, also zu urban auf jeden Fall. Hip vielleicht nicht sowas, ne? Aber so diese ganzen Lebenswelten, die da gezeichnet werden, so. Das ist eine provinzielle Behauptung, von der ich nicht glaube, dass sie sich im Detail so wiederfindet. Aber egal. Ich finde, die ist gut erzählt, die Geschichte von Alexander Dierbach, der ein heikler Typ ist, so, weil er viele Sachen macht,
wie Tannbach. Der Tannbach, unser Mehrteiler.
Der auch so, oder Passagier 23 hat er gemacht. Mhm. Der ist auch immer wieder gut für richtig schlechtes Fernsehen, finde ich.
Ja.
Aber hier ist das sehr souverän gefilmt. Ich fand halt gleich am Anfang diese Situation, sie findet ein blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes und das ist der Link in ein Eifersuchtsdrama. So haben, glaube ich, Eifersuchtsdramen auch schon 1952 angefangen, oder? Also genau so, ein blondes Haar irgendwo. Das fand ich mal wirklich altbacken, ohne eine moderne Komponente zu
entwickeln. Ja, bei Suspicion von Hitchcock hat die Milch geleuchtet von innen, die der Cary Grant, der Joan Fontaine ja, aufs Zimmer getragen hat, wo man den Verdacht haben sollte, dass sie da Gift drin ist.
Ja, crazy, ein Schritt weiter, oder?
So, da war Hitchcock schon moderner.
Ja, also das hat mich ein bisschen gestört, aber ich finde tatsächlich, Petra Schmidt-Schaller spielt diese Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis, ihre heile Welt aufrechtzuerhalten, mhm, und der Wahrheitssuche und dem diesen Drang danach, tatsächlich zu wissen, woran sie ist mit ihrem Mann, den sie sehr liebt. Das spielt die hervorragend. Florian Stetter. Kaufe ich das. Der ist einfach echt ein süßlicher Typ. So, das ist ein bisschen so, er ist Opfer seiner Optik, er ist einfach echt bildhübsch. Hm. Aber bildhübsch ist er auch ein bisschen kantenlos. So, mhm. Also so, der ist.
Ah, ich finde ihn trotzdem in der Rolle eigentlich super. Also ich finde den Stetter auch einen guten Schauspieler.
Ja.
Aber er spielt ja praktisch hier diese Rolle. Er spielt zum Beispiel tausendmal besser als Hugh Grant in diesem Ding mit Nicole Kidman, was alle so toll fanden und wir, glaube ich, ziemlich scheiße. Mhm. Wie heißt es noch? Da ja, in New York mit dem...
Ich fand es nicht so scheiße.
Du fandest es nicht so scheiße, ne?
Ich fand es nicht so scheiße. Ich
weiß genau, nicht, also das war ja unheimlich erfolgreich. Aber was ich an dem Stetter gut finde, ist, man glaubt ja aufgrund des Verdachtes, dass das ein ganz fieser Typ ist, ganz übel seine Frau betrügt, und er ist aber so nett und so authentisch in diesen ganzen Familienszenen, dass man dann selber ganz viel zweifelt, nee, das bildet die sich alle ein. Pass auf, am Anfang, am Ende kommt raus, das ist alles nur eingebildet. Ist es ja vielleicht auch. Aber der Stetter macht es durch sein Spiel eben so, dass man diese Balance, wie man diesen Typen bewerten soll, wirklich bis zum Ende hält.
Ja, das stimmt.
Spannungsbalance.
Ja,
aber okay, du hast schon recht. Die absolute krasse Waffe und herausstechende Ding, was man hier loben muss bei der Miniserie, ist die Petra Schmidt-Schaller.
Ne? Ja.
Das ist ja so. Also für mich ist das eine klare Kandidatin für diverse Schauspielpreise, die es dann vielleicht im nächsten Jahr um diese Zeit gibt. Aber sie spielt diese Figur und die ist jetzt so unfassbar facettenreich, ja, also das ist eigentlich eine taffe Frau, die kann auch hart sein, man erlebt sie auch dabei, wie sie ziemlich heftig so ihre Macht ausspielt als Chefin und so weiter, und gleichzeitig liebt sie ihren Mann und kann Tochter. Aber auch ihre Tochter, also die hat ganz, ganz viele Facetten und du weißt nie, in welche Richtung sich das entwickelt, und was ich eben auch toll finde, die ganze Serie ist ja in so einer Optik, in so einer aufgeräumten ARD- und ZDF-Nordsee-Optik, wie man das halt hier von diesen leichtfüßigen Krimiserien, also so Nord-Nord-Mord oder Nord-by-Nordwest oder sowas kennt. Ne, deswegen auch Husum, super Schauplatz. Und dieses Kaputte, dieses Abgründige, das ist halt hier dann im Detail in diesem Spiel von der Schmidt-Schaller. Und deswegen, also ich fand diesen Gegensatz unheimlich toll.
Ja, zumal auch die Hauptrolle spielt eigentlich keine der Figuren, sondern der Zweifel. Und den verkörpert sie sehr gut. Also so, sie ist halt ständig am Zweifeln. Und der Zweifel wabert durch die Geschichte durch. Und es dauert wirklich lange, bis dieser Zweifel sich in die eine oder andere Richtung materialisiert. Das ist schon auch stark geschrieben dadurch. Und das ist halt jetzt aber natürlich so in dem Wissen darum, dass es dieses Dr. Foster ist, was halt, ich hatte das gehört, als die ARD, ihr Programm vorgestellt hat, Ende vorigen Jahres. Und da hieß es, dass das schon vielfach verfilmt worden ist. Mhm. Also auch schon in vielen Ländern. Das scheint halt ein schöner Stoff zu sein.
Also ich habe mit der Petra Schmidt-Schaller ein Interview gemacht und sie hat gesagt, die BBC hat den Stoff freigegeben. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt rein rechtlich heißt. Also ich habe so verstanden, dass jedes Land, jeder Fernsehmarkt, der Bock hat, das irgendwie auf seine Weise zu inszenieren, kann es machen, wie es will. Mhm. Also es ist kein Franchise, wo man genaue Regeln beachten muss. Und sie meinte, die Franzosen haben das schon gemacht, die Koreaner haben das schon gemacht. Und auf der Berlinale hat sie erzählt, hätte sie mitbekommen, dass die Briten ihre deutsche Version eigentlich sehr gut fanden, aber gesagt haben, ja, das ist ja viel psychologischer als unsere. Mhm. Also man kann dieses Dr. Foster bei diversen Streamern, Amazon oder sowas, gegen eine kleine Leihgebühr angucken, falls ihr Lust habt, mal das mit dem Original zu vergleichen. Aber ich habe es auch nicht gesehen, das Original ist wohl klassischer auf der Thriller-Ebene. Mhm. Ich habe es ja sogar aufgeschrieben, dieses Ding, was wir gerade mit der Kidman und dem Hugh Grant, das The Undoing hieß das, bei Amazon, glaube ich, ne? Mhm. Auch so ein Eheverdachts zusammen mit einem Mordfall. Ich fand das schrecklich, aber das war, ganz viele Leute fanden das toll. Also ich fand Ein Schritt zum Abgrund, trotz des Titels, sehr, sehr viel subtiler und spannender. Eigentlich ist es so ein bisschen so eine Mischung aus Szenen einer Ehe und hier so eine Hitchcock-Geschichte.
Verdacht, ja, was davon. Ne? Es ist aber, ich finde, das ist ein bisschen wie Tulsa King. Also das ist nicht für alle. Also es ist tatsächlich ein bisschen zugespitzt auf die klassische Kernzielgruppe der Öffentlich-Rechtlichen. Also eher was so für die Leute um so 50 aufwärts. Nicht, ich würde jetzt nicht sagen 66 aufwärts, sowas. So. Mhm. Aber es ist eher was für ein reiferes Publikum, weil es halt doch relativ ereignisarm ist, weil es halt anspruchsvoll geschnitten ist, aber dadurch auch ein bisschen langsam und leise geschnitten ist. Es ist alles ein bisschen bedächtig und behäbig. Also man muss diese Art von Fernsehen schon mögen. Und dann auch über 3 Stunden hinweg mögen wollen. Deswegen ist das auch, was war auch etwas so, ich habe das gesehen und ich habe in jeder Situation gemerkt, in jeder Szene gemerkt, dass sich die Leute damit Mühe gegeben haben und dass da nicht so hingeschlurrt wurde, wie das ja oftmals in deutschen Fiktionen ist, dass die Leute ihre weder die Geschichte noch die Charaktere wirklich für voll nehmen, sondern immer nur so ein Gesamtwerk sehen und denken, oh, das ist das und das wäre dafür sinnvoll und die Schrauben müssen wir mal anziehen, die nicht, aber dabei die Gesamtmaschine gar nicht so berücksichtigen. Und das ist hier tatsächlich so, die gesamte Maschinerie dieses Vierteilers, der ein Zweiteiler ist, der ja eigentlich ein langer Film ist, ist in sich rund und geschlossen. Und ich kann das dadurch sehr wertschätzen. Ist aber dieselbe Frage. So, würde ich mir das wirklich angucken, wenn ich jetzt irgendwie nicht damit nicht beruflich zu tun hätte, sondern Bock hätte, irgendwie einen Abend nett zu verbringen oder anderthalb Abende oder sowas? Das weiß ich nicht, ob es mich dann so reingezogen hätte.
Wie du schon gesagt hast, und da ist tatsächlich eine Parallele zu Tulsa King, das ist beides überhaupt nicht hip. Das sind beides Serien, die auch von der Inszenierung her sehr klassisch sind. Ne?
Da ja, mein Begriff hip, nehme ich zurück, war falsch.
So. Was meinst du?
Mein Begriff hip von, muss ich zurücknehmen, war falsch.
Ja, aber so es ist urban, nicht, es ist sagen. Irgendwie nicht, die Inszenierung ist nicht so, dass man sagt so, huh, das ist ja cool oder besonders oder irgendwie besonders gefilmt, geschnitten oder es gibt keine Gimmicks. Es ist ganz, ganz klassisch. Und meiner Meinung nach ist das ja auch so ein kleines trojanisches Pferd, dass sie diese Miniserie praktisch gefilmt haben, als wäre es so ein Schmunzelkrimi von der Nordseeküste. Mhm. Ne? Aber ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr angetan von der Geschichte. Und es ist tatsächlich auch mal ein Stück, wo du über die gesamten 180 Minuten nie weißt, wo sich das hinentwickelt. Also bis zu den letzten Minuten weißt du nicht, was es da noch für Wendungen gibt. Und ich bin selten so oft überrascht worden bei einer deutschen Miniserie.
Ja, eben jeder Zweifel erzeugt einen Gegenzweifel und so. Und das wird auch dadurch symbolisiert, wie die beiden miteinander umgehen. Also dessen Verdachtsmomente sich irgendwie erhärten, aber sie, die diesen Verdachtsmomenten auch nicht in aller Dringlichkeit nachgeht, weil sie halt ihre Ehe retten will. Und dann gibt es so dieses Gaslighting. Also dass er dann immer sagt, sowas wie, Jana, du arbeitest einfach zu viel und deswegen kriegst du hier irgendwie plötzlich alles durcheinander und deswegen verdächtigst du mich bestimmter Dinge und sowas. Also so diese Beweisumkehr oder die Verantwortungsumkehr, die in Beziehungen ja oft passieren, wenn eine Seite, also wenn es so eine Unwucht gibt, dass die eine der anderen Seite vorwirft, das liegt doch eigentlich alles an dir und nicht an mir und sowas. Mhm. Das machen die beiden sehr klug und das gibt dem Ganzen auch so eine Ebene, die Kommunikationsmethodiken, wie wir sie so praktizieren gelernt haben, skizziert und zeigt, wie ticken wir eigentlich als kommunikative Wesen und wie winden wir uns aus Schuldfragen heraus und sowas. Das sind so ganz große Fragen, die aber nicht ganz groß verhandelt werden, sondern so im Subtext, in kleinen Randdialogen. Und das macht der Alexander Dierbach. Respekt.
Und die Autorin Britta Stöckler, glaube ich,
ja, das adaptiert guck mal, die hab ich jetzt gar nicht.
Haben wir gar nicht erwähnt. Ja. Ne? Aber es ist auch wirklich deswegen anspruchsvoll, weil wir haben ja diese, gerade bei Thriller-Stoffen, gerne mal dieses Element des Perspektivwechsels. Also man glaubt, eine Geschichte ist so und so und dann kommt auf einmal raus, ob am Ende oder in der Mitte, nein, eigentlich war alles ganz anders. Mhm. Und diese Perspektivwechsel hat man hier im stroboskopischen Dauerfeuer. Und deswegen ist die eigentlich viel anspruchsvoller, als sie aussieht, die Serie. Und ich bin auch mal gespannt, wenn die am 1.4. die gesamte Samstagabend-Primetime füllt, von was ist das dann, 20.15 Uhr bis 23 Uhr irgendwas, 15, wie das ankommt. Du bist ja der große Tippgeber. Ich glaube, beim Schwarm hast du gesagt, erster Teil 6 Millionen und es waren tatsächlich 6 Millionen, auch wenn es später irgendwie deutlich nachgelassen hat. Was glaubst du, was, wie viele Leute gucken irgendwie einen Schritt zum Abgrund am Samstagabend?
Das gucken linear. Ja nicht so viele Leute.
Linear.
Glaube ich auch, also ungefähr. Das sind auch Samstagskrimis, kriegen so zwischen 5 und 6.
Das ist ja kein Krimi, es passiert ja nichts.
Nee, aber das wird ja als Krimi verschaltet bei den Leuten. So. Das ist der Sendeplatz. So, ich glaube, das schafft es auch so. Man muss zum Schwarm sagen, dass die Gesamtabrufzahlen aller auf allen Plattformen, glaube ich, rekordverdächtig sind. Die haben es wurde unfassbar viel geguckt, obwohl es so ein Bullshit ist. Hm. Und es hat zum Ende hin abgebaut, aber trotz allem wurden online auch die letzten Folgen immer noch gut geklickt. So. Das heißt, die Leute wollen unterhalten werden, auf Teufel komm mal raus.
Komisch, dass sie sich dann vom Schwarm unterhalten lassen, weil das ist eine der langweiligsten Serien, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ne?
So. Ich glaube, dass es gut laufen wird. Ich glaube aber auch, dass dieser Audience-Flow zum Ende hin abbauen wird und sich dann zumindest diejenigen, die schon so eine Internet-Affinität haben, den Rest dann online anschauen oder sowas. Weil 3 Stunden das am Stück zu gucken, das ist ja so lang, wie der mit dem Wolf tanzt fast.
Ja, genau. Eine letzte Sache würde ich gerne nochmal erwähnen. Und zwar, ich habe eine Kritik gelesen online, in der stand, dass es ja bemerkenswert wäre, dass ich jetzt gleich mehrere deutsche Serien in den letzten Monaten Big Little Lies zum Vorbild genommen haben. Mhm. Also mal mehr, mal weniger. Und zwar haben sie da in einen Topf geschmissen Neuland, kann man total nachvollziehen. Tage, die es nicht gab, kann man auch nachvollziehen. Gestern waren wir noch Kinder, habe ich nicht gesehen. Fandst du scheiße, glaube ich. Ne? War aber mit großem Abstand das erfolgreichste Programm in diese Richtung. Und jetzt hier dieses Ein Schritt zum Abgrund, wo vielleicht am wenigsten Big Little Lies drinsteht. Außer, dass natürlich auch wir hier wieder mehrere Familien haben, auch teilweise mit Kindern und so weiter, die in so einem Kleinstadt-Panoptikum gezeigt werden. Aber warum ich es ganz interessant fand, dass der Autor von dieser Kritik das erwähnt hat, gemein haben die alle, dass es praktisch der Krimi-Plot mit Kommissar oder Kommissarin nicht im Mittelpunkt steht, dass es teilweise sogar komplett auf Krimi-Plots wie hier jetzt bei dem Schmidt-Schaller-Ding verzichtet wird, sondern nur sozusagen so ein Gesellschaftsporträt mit einem Spannungsmoment und so einem Beziehungsgeflecht von verschiedenen Familien und erwachsenen Leuten gezeigt wird und dass das jetzt dass anscheinend viele Macher Bock haben, jetzt auch in Deutschland so zu erzählen. Das ist ja immerhin ein Fortschritt.
Witzig, dass man darauf hinweisen muss, dass eine Serie keinen Krimi-Plot hat, nicht mal im Nebenerzählstrang oder was, aber es ist tatsächlich so. Es ist so
aber selten. Du hast ja auch gesagt, bei einem Schritt zum Abgrund, 1.4. Samstags Primetime, die Leute mögen ja also auch Krimis.
Diesen Krimi-Platz, ich habe das auf den Sendeplatz bezogen, nicht auf das Format. Aber war vielleicht auch ein freudscher Versprecher, dass ich denke, irgendwie ist wahrscheinlich in allem ein bisschen Krimi drin.
Ja klar, wenn ich meinen Mann verdächtige, dass er fremd geht, ist es natürlich hochgradig kriminell.
Keine Straftat.
Gut, also von mir eine ganz dicke Empfehlung, von Jan eine Empfehlung. Und gehen wir zum dritten Thema, oder?
Gehen wir zum Thema, das irgendwie ja auch ein Gesellschaftsdrama ist mit Krimi-Elementen, die am Ende auch justiziabel waren, aber nicht so richtig juristisch ausgehandelt wurden. Es geht um Erfundene Wahrheit. Mhm. Der Untertitel sagt genau, worum es geht. Daniel Sager ist ein Dokumentarfilmer, ein sehr anspruchsvoller, der 2021 schon mal in die Medienbranche hineingeschaut hat und hinter den Schlagzeilen gemacht hat.
Ist also ein eher jüngerer Filmemacher, ich glaube so Mitte der 80er geboren.
Weiß ich gar nicht.
Und Erfundene Wahrheit, die Relotius-Affäre, also dieser Dokumentarfilm von ihm, der läuft auch ab heute, 20.15 Uhr, bei Sky Documentaries oder halt jederzeit jetzt bei Sky auf Abruf. Aber ich habe dich unterbrochen.
Du hast mich unterbrochen, ja?
Mach das nicht. Sträflicherweise.
Also der hat schon mal über die Ibiza-Affäre, die Recherchen der Süddeutschen Zeitung zur Ibiza-Affäre, eine Geschichte gemacht. Jetzt heißt er und macht er Untertitel die Relotius-Affäre. Und erzählt diese ganze Causa, ich weiß, muss man da jetzt noch was zu sagen? Also
doch, ich glaube schon.
Ja, okay, das ist
ich glaube, viele Leute wissen ja Relotius irgendwas mit Fälschung, aber ich glaube, viele Leute haben das nicht so intensiv
erfolgt. Okay, preisgekrönter Spiegelredakteur, bei dem sich Ende 2018 herausgestellt hat, dass er praktisch alle seine großen Geschichten mindestens erfunden hat, teilweise sogar komplett ohne Faktenbasis geschrieben hat und trotzdem damit insgesamt, glaube ich, 19 große JournalistInnenpreise gewonnen hat, also eine der gefeiertsten Journalist in Deutschland, der aber alles erstunken und erlogen hat, mehr oder weniger. Und wir erfahren jetzt durch die Arbeit von Daniel Sager anhand der Geschichten, die er geschrieben hat, wie genau er das gemacht hat und welche Auswirkungen das auf die Branche und damit auf uns und die Demokratie und die Welt und den Kosmos hatte. Beginnt also in Arizona, wo der wo Relotius angeblich mit so einer Border Patrol an der mexikanischen Grenze entlang gelaufen ist und dabei war, wie der auf Flüchtlinge schießt. Das ist das Ende der Geschichte. Und dann drückt er ab und suggeriert damit also, dass ein deutscher Journalist bei einem amerikanischen privaten Grenzschützer dabei sein darf, der einen Mordversuch begeht. Und das war der Punkt, an dem der Juan Moreno, ein Kollege, mit dem Klaas Relotius mehrere Geschichten gemacht hat, skeptisch geworden ist. Nicht das erste Mal, dass er skeptisch geworden ist, aber wo sich seine Skepsis in richtig massive Zweifel verwandelt hat. Und wir erleben jetzt Daniel Sager dabei, wie er anhand dieses Kronzeugen sich durch die Geschichte der Fake-Reportagen von Klaas Relotius arbeitet und daran halt eine große Geschichte der deutschen Medien versucht zu erstellen, ohne dass er ständig Metaebene brüllt. Mhm. Und das ist auch das, was ich an dieser Geschichte so toll fand. Deswegen kurze Wertung vorweg, eine herausragende Dokumentation.
Fand ich auch, ja. du machst eine Geste, ich soll weitererzählen.
Nee, also wenn du sagst, fand ich auch, warum?
Ja, es ist eine hochspannende Geschichte, weil es werden verschiedene ziemlich bekannte und preisgekrönte Reportagen von dem Relotius sozusagen auseinandergenommen. Also man erfährt, er hat zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, wie eine, eine neutrale Beobachterin in den USA, eine Frau, das Porträt einer Frau, die sich Hinrichtungen anguckt in amerikanischen Gefängnissen, wo die Todesstrafe durchgeführt wird. Und also die Reportage begleitet diese Frau sehr plastisch. Da werden und sie geht 9 Stufen hinab zum Hof und so weiter, ja, im Gefängnis und so weiter. Und dann siehst du eine Frau, die irgendwie in so einem, eine Deutsche, die in so einem Verein gegen die Todesstrafe, der sich gegen die Todesstrafe engagiert, sagt: Also ich habe diesen Text gelesen und ich habe mir, glaube ich, 40 Stellen angestrichen, wo ich dachte, das kann doch so nicht sein. Diese Frau wusste, es gibt keine neutralen Beobachter, die sich in den USA Verhängung von Todesstrafen angucken können. Es gibt auch keine computergesteuerte Anlage, die irgendwelche Todesmechanismen in Gang setzt, ja, und so weiter.
Auch nicht keine 9 Stufen, also die war selber bei der Exekution dabei. Und kann das, weißt du, so, ja, hey, ich war in diesem Todestrakt, so, das gibt es da alles nicht, was der da erzählt.
Genau.
Das
sieht ganz anders aus. Es ist einfach hervorragend, also man könnte sagen frech und toll geschrieben, ausgedacht, ja. Der Typ hat eine Reportage geschrieben über den Beginn des Syrienkrieges. Es geht um irgendwie so kindliche Attentäter, die irgendwelche Sprengstoff, und dann sitzt dieser Junge irgendwo in einem Gefängnis. Das ist, er ist noch ziemlich jung, der so einen Sprengstoffgürtel getragen hat. Den hat er angeblich da besucht. Dann erfährt man, ist ein anderer Journalist da, der den tatsächlich besucht hat. Also so ein Journalist, der auch arabischen Hintergrund hat, der Arabisch spricht. Und der Junge hat diesen Relotius nie gesehen. Dasselbe gilt für diese ganzen anderen Leute, mit denen er angeblich gesprochen hat, die er porträtiert hat. Und das Faszinierende ist nicht nur dieses Aufdecken dieser Geschichten, sondern natürlich mehr und mehr, je länger man dem zuschaut, ja, warum, wenn es so viele Zweifel gab, warum hat denn niemand vom Spiegel oder von den journalistischen Kollegen viel früher Verdacht geschöpft, dass diese ganzen Geschichten ausgedacht waren?
Und ja. Also das ist auch die Geschichte. Deswegen so, ich würde sagen, wir verraten gar nicht alle Geschichten, die sie nachrecherchieren. Der ist tatsächlich überall hingefahren, der Daniel Sager. Der ist in die USA gefahren. Mhm. Der war in der Schweiz. Der hat einen richtig großen Aufwand betrieben, um diesen Geschichten nachzuspüren. Und der Twist ist, dass die Geschichte von dem Relotius immer aus dem Off vorgelesen wird. Also so der Einstieg und manchmal auch der Ausstieg wird vorgelesen. Und wir folgen dann sozusagen dieser Spurensuche von Daniel Sager, wie er dem Wahrheitsgehalt dieser Geschichten oder dem Unwahrheitsgehalt nachgeht. nachgeht. Und kontrastiert das dann aber auch immer wieder mit Interviews mit Verantwortlichen aus der Medienszene. Also leider nicht vom Spiegel, die meisten haben abgesagt, teilweise am Ende sieht man 20 Namen, die alle angefragt wurden und teilweise ohne überhaupt zu reagieren abgesagt haben, angefangen bei dem Brinkbäumer, dem damaligen Chefredakteur, der wirklich hauptverantwortlich war für die ganze Kacke, die da gelaufen ist, weil er einfach, das zeigt sich im Laufe dieser Dokumentation, weil die alle ihre Augen verschlossen haben, weil das einfach das war das goldene Kalb, das sie durch den Journalismus treiben konnten. Alle fanden den tollen, ganz netter Typ, der Relotius. Alle haben ihn geliebt, weil er
jung, so sympathisch war. Jung, gut aussehend, so der Wonderboy so ein bisschen.
Der, ne? Wonderboy, der fantastische Geschichten geschrieben hat und was nicht sein darf, soll dann auch, oder was nicht ist, darf nicht sein. Wie sagt man? Also es durfte einfach nicht sein, dass das alles Fakes waren. Und darauf haben auch die ganzen Ressortleitungen beim Spiegel reagiert. Die haben das immer abgeblockt, obwohl die Beweise immer massiver waren. Und der Juan Moreno irgendwann ein Video aus, der ist selber dahin gefahren nach Arizona, hat diesen vermeintlichen Typen dabei gefilmt, wie er gesagt, ich habe den noch nie gesehen, hat das der Redaktion vorgelegt und die haben es trotzdem noch ignoriert, haben trotzdem gesagt, nee, wir glauben weiterhin Relotius.
Da habe ich mal eine Frage, vielleicht hast du das ja besser verstanden als ich. Das ist ja schon fast so ein bisschen so ein Climax-Point in der Dokumentation. Der Juan Moreno, also der den Fall Butch aufgedeckt hat, fährt ja dann am Ende mit seinem Kumpel und besucht diesen Grenzschützer, diesen privaten Grenzschützer.
Tom Foley,
der da besucht ihn da in seiner skurrilen Arizona-Hütte da in den Bergen und zeigt dem die ganzen Sachen. Meinst du, das ist nachinszeniert? Weil erst muss der Moreno ja bei dem gewesen sein, um den Fall Relotius aufzudecken. Und viel später ist ja jetzt dieser Film entstanden und man sieht ihn ja jetzt nochmal, wie er den besucht und das zeigt. Oder meinst du, das sind die Filmaufnahmen, die der damals schon gemacht
die hat? Die hat Moreno gemacht. Moreno hat damals Filmaufnahmen gemacht. Er ist hingefahren.
Und die hat er jetzt Quatsch dem Filmemacher Saga genau, jetzt zur Verfügung jetzt gestellt.
Gestellt. So, ist jetzt ein bisschen, also wir nehmen jetzt ein bisschen Spannung raus und sowas, aber es ist ja, man kennt ja das Ende
das der Geschichte. Das lebt ja von der inneren Spannung.
Genau, das lebt von der Ding, inneren Spannung. Relotius ist jetzt, der ist kein Journalist mehr, ist jetzt, glaube ich, bei einer Werbeagentur angestellt.
Das ist jetzt die neueste Meldung. Er ist jetzt Texter in einer großen Hamburger Werbeagentur.
Ja, mit einem Und dazwischen. aber eben, der soll ja auch nicht hungers sterben. Also er hat als Journalist hat er sein Leben verwirkt gewissermaßen. Der soll ja trotzdem, ist ja gut, wenn er kann ja, in der Werbung ist er perfekt aufgehoben. Der kann ja die Leute verscheißern mit Worten, das können ja wenige andere so gut.
Werbung ist die kleine Schwester der Lüge, habe ich neulich gehört.
Ist es nicht, Werbung ist Lüge. So. Und das da ist er gut aufgehoben. Das soll ja, ich gönne ihm nichts Böses. Ich gönne ihm aber auch nichts Gutes, weil er, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Geschichte. Er hat nicht einfach nur seine Zeitung beschissen. Und das erlebt man halt auch in Interviews zum Beispiel mit dem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, sondern er hat eine gesamte Branche an den Rand des Ruins gebracht. Und damit hat er der Demokratie so massiv geschadet, dass er sich, das kann man sich überhaupt nicht vor Augen halten, weil wenn die pluralistische Presse ihre Vertrauenswürdigkeit verliert, dann ist dieses Land wirklich am Abgrund. Dann, das wäre ein Schritt zum Abgrund. Dem dürfte man diesen Titel geben.
Und viel mehr Qualitätsjournalismus als Spiegel und sowas gibt's ja nicht mehr, ne? Also wenn man schon, das sind ja die ganzen Demokratiefeinde und die Leute, die Lügenpresse und sowas schreien, das ist ja Batsch Wasser auf deren Mühlen, wenn es heißt, ja guck mal, sogar der Spiegel, die sozusagen bekannt für ihre knallharte Abteilung Dokumentation sind, die jedes Wort, jeden Satz von den AutorInnen auf Wahrheitsgehalt überprüfen. Wenn sowas, so eine dreiste Geschichte, oder diese dreisten Geschichten von Relotius da durchgehen, da kann man ja nichts mehr glauben. Und ich fand es auch ganz interessant in der Dokumentation, ich glaube, in dem Dokumentarfilm jetzt, ich glaube, die Leiterin der Dokumentation ist auch in dem Film.
Eine der wenigen
Spiegel. Also meistens haben sich nur Leute geäußert vom Spiegel, die jetzt in neuer Position sind, die sie da zu der damaligen Zeit nicht inne hatten. Man erfährt praktisch, ich habe es so verstanden, dass der Relotius wohl in der Abteilung Dokumentation mit einem bestimmten Typen zusammengearbeitet hat, und der hat den so ein bisschen um den Finger gewickelt anscheinend. Mhm. Der hat es irgendwie geschafft, dass der nicht so genau nachgeprüft hat. Und der ist jetzt in Vorruhestand, hieß es am Ende auf diesem
Tafel. Genau, so ein paar sind weggelobt worden, aber es hinzu kommt, dass die alle im Ressort Gesellschaft erschienen sind. Und Gesellschaft ist, obwohl es da auch politische Reportagen gibt, der am schlechtesten dokumentierte Teil aller Medien. Das heißt, im Politikteil, im Wirtschaftsteil, besonders in sowas wie Wirtschaft, wird knallhart dokumentiert.
Wo es auch justiziabel schnell ist, ne? Wenn man was Falsches schreibt. Und bei Gesellschaft, wenn da einer schöne Geschichten schreibt von der Grenze oder von irgendwelchen amerikanischen Kleinstädten voller Trump-Wähler, die da irgendwie porträtiert werden von ihm, dann ist es wahrscheinlich, kann man so, da sagt man, naja, das ist doch, wird schon so sein. Ne?
Genau, geht ja nur um Einzelpersonen und nicht um Systemische so. Das wird auch alles, es wird herausgearbeitet. Also warum das so passiert ist, es wird auch herausgearbeitet, dass der Spiegel eine, vielleicht kann man sogar sagen, vorbildliche Aufarbeitung dieses ganzen Falles hingelegt hat. Also es gibt völlig neue Compliance-Regeln. Es gibt noch viel mehr Backups gegen solche Geschichten, wie damals mit Relotius passiert sind. Und dadurch hat der Spiegel hat ja Rekordjahre gehabt, die letzten beiden Jahre. Also trotz und wegen der ganzen Corona-Geschichte geht es denen ja super. Die Zugriffszahlen sind gut. Das heißt, die Medienbranche im Ganzen hat dieses Gewitter einigermaßen gut überstanden. Aber nichtsdestotrotz, dieser Vertrauensverlust besteht nach wie vor. Und die ganzen Hater und Haterinnen von der AfD und Bild, die schmeißen das natürlich bei jeder Gelegenheit rein. Also guckt euch doch den Spiegel an, ne? Also so dieses Whataboutism, so wann immer irgendwo was schiefläuft, sagen sie, aber der Spiegel hat doch auch Scheiße gebaut. Oder Referenzgröße, der Stern damals mit den Hitler-Tagebüchern. Das sind wirklich Momente, die die Demokratie in den Grundfesten erschüttern kann. Und das hat Klaas Relotius mit zu verantworten. Und das macht der Film, aber er macht dabei nicht ständig das große Fass auf und versucht zu sagen, so, wir haben jetzt hier den Grund gefunden, warum es gerade mit der Demokratie nicht funktioniert, sondern es wird als ein Phänomen dieser ganzen Blockaden und Angriffe auf die Demokratie von allen Seiten dargestellt. Und das macht der Daniel Sager sehr richtig. Er macht es allerdings, sorry für meinen Monolog, an einer Stelle falsch, weil zum Schluss kommt so ein Compliance-Experte zur Sprache.
Ja, da wollte ich auch nochmal drauf
Wolltest sprechen.
Dann sagen, nee, also, weil du gesagt hast, der Spiegel hat es vorbildlich aufgearbeitet. Mag sein, dass der Spiegel jetzt neue Regeln hat, die so einen zweiten Fall Relotius unmöglich machen. Da bin ich zu wenig in den Interna des Spiegels. Aber im Film selbst wird ja schon auch die Aufarbeitung kritisiert, weil ein Compliance, keine Ahnung, Experte sagt, okay, die haben eine Aufklärungskommission gehabt aus drei Leuten und zwei davon arbeiten beim Spiegel. Die sind ja befangen. Und also es gibt schon auch Kritik an der Aufarbeitung des Spiegels von der Affäre, die auch in anderen Medien, ich habe mir so ein paar Kritiken zu dem Dokumentarfilm, der ja heute, ab heute auch zu sehen ist, durchgelesen. Das ist auch eine häufige Stelle des Films, die da in den Kritiken zitiert wird.
Ja,
aber du wolltest was ganz anderes sagen zu dem Compliance, ne? Dass er einen Fehler gemacht hat? Oder das
Nein. Das ist so ein bisschen fundamental oppositionell. Wir müssen jetzt angesichts der Tatsache, dass der Spiegel sich so umfangreich, fast vollumfänglich gereinigt hat, selbst gereinigt hat und dadurch ja auch sein Vertrauen anscheinend wieder einigermaßen zurückgewonnen hat, wenn man sich die Zugriffszahlen und die Abozahlen anschaut, wirkt dieser Fachmann so ein bisschen so, der gehört auch noch da rein. Wir müssen diese Kritik noch üben.
Wir müssen die Aufarbeitung irgendwie noch kritisieren.
Die muss noch irgendwie kritisiert werden. Das ist nicht unredlich, aber ich sitze mit einem ehemaligen Spiegelredakteur, deswegen, ich glaube, ich könnte seinen Namen sagen, ich sage es jetzt trotzdem nicht, der jetzt Bücher schreibt im Büro, der ist gerade letztes Jahr pensioniert worden und der sagt, er hat selber bei der Aufarbeitung mitgewirkt. Er hat selber so ein Dutzend Texte von dem Relotius oder sowas auf dem Tisch gehabt, die er nochmal nachrecherchiert hat. Da waren Dutzende von Leuten im Spiegel mit befasst. Und er hat gesagt so, ey, wir haben uns da alle reingekniet. Wir waren alle daran beteiligt. Der ganze Laden wollte, dass das aufgeklärt wird. Und bis auf diesen Grottenäum Klaus Brinkbäumer mit dem Rückgrat eines Weichtiers, der sich nicht dazu bereit erklärt, jetzt Stellung zu beziehen zu der Scheiße, die er da damals mitzuverantworten hatte, waren die Leute, die das Ruder übernommen haben, insbesondere Steffen Klusmann, der ja jetzt mittlerweile, der ist ja schon in die Chefredaktion gekommen, als es gerade in der Aufklärung, als die Aufklärung losging, als der Skandal publik wurde und hat das dann übernommen und ist jetzt seit Anfang 2019 Chefredakteur. Und der ist halt derjenige, der den ganzen Scheißladen aufräumen musste. Und alle, die tatsächlich mit dafür verantwortlich waren, die haben sich entweder aus der Verantwortung gestohlen oder haben sich so ein bisschen zurückgezogen in so ein Schneckenhäuschen. Und es gab eine Aufarbeitung und die muss man respektieren. Die war natürlich nicht lückenlos. Es gibt niemals keine Aufarbeitung der Welt, keine juristische Abarbeitung. Behandelt alle juristischen Punkte vollumfänglich zur Zufriedenheit aller. Das wäre schön, wenn es so ginge. Dann wären wir in einer perfekten Welt. Aber ich glaube, der Spiegel hat tatsächlich das getan, was ihm möglich war.
Weißt du eigentlich, weil du gerade gesagt hast hier von einem Kollegen, der auch an den alten Texten da die nochmal auf Herz und Nieren geprüft hat, sind denn diese ganzen tollen, in Anführungszeichen, Reportagen von Relotius, kann man die über Archive noch lesen? Oder
das weiß ich gar nicht.
Ich glaube schon. Ich wette, das ist so eine...
Auch im Original, in der Originalversion sozusagen. Ich glaube, ich habe sogar mal eine nachgeguckt, da steht, glaube ich, oben praktisch so eine Warnung praktisch, dass diese Reportage wahrscheinlich ist Teil der Relotius.
Aber ich weiß nicht, ob das bei allen Texten
ist. Eine super interessante Frage, müssen wir mal gucken. Vielleicht haben die sogar auf der Seite sowas wie einen Relotius-Ordner oder sowas, wo man die im Original lesen kann mit Verweisen, was alles falsch war. Weil das war ja, am Ende war fast nichts davon richtig. Ja. Also das war wirklich, er hat komplette Geschichten erzählt. Er war manchmal vor Ort und hat da mit Menschen gesprochen, aber er hat überhaupt kein Interesse an den Geschichten der Leuten gehabt, sondern er hat sich immer seine eigene, er ist mit einer Idee hingefahren, hat diese Idee, hat sich ProtagonistInnen für diese Idee gesucht, also ZitatgeberInnen, die ihm das bestätigen, und wenn er die nicht gefunden hat, dann hat er sich die ausgedacht. So, also das ist, journalistisch betrachtet, ist er das Böse.
Ich fand es auch ziemlich clever, dass der Film, ich glaube, relativ am Anfang lernt man so ein immer noch jungen, also vielleicht mit 30er Journalisten kennen, irgendwie mit Kieler Nachrichten oder sowas, der sagt, ja, er ist damals als Talent vom Spiegel zum zweimonatigen Probearbeiten eingeladen worden und es ging darum, ob er eine Festanstellung als Reporter erhält, und dann hat er erfahren, es gibt noch einen Konkurrenten und sein Konkurrent war Klaas Relotius, und dieser andere junge Journalist hat sich praktisch den Arsch abgearbeitet und hat in 2 Monaten, keine Ahnung, war in 6 Ländern und hat 4 aufwendigste Reportagen gemacht, und dann am Ende hat er gedacht, okay, hat er halt wie erwartet gegen diesen Wonderboy Relotius doch verloren, und der Relotius hat die Festanstellung bekommen und er eben nicht. Und ich finde es sehr schön, wie das die beiden Sachen so gegeneinander gesetzt werden, weil letztendlich merkst du an dieser Stelle, ja, der Typ war halt auch einfach ein Betrüger.
Ja.
Und fandst du es eigentlich, am Ende erfährt man ja über diese Tafeln, wo sie zeigen, wer alles angefragt wurde und nicht zum Interview, nicht reagiert hat oder abgesagt hat. Den Relotius hat der Filmemacher ja auch angefragt und der hat halt auch nicht reagiert. Ich glaube, im Nachhinein, der Film wäre schlechter gewesen, wenn der Relotius das da ständig im Interview gewesen wäre.
Ja.
Also wenn man einen Film macht über einen Hochstapler und da darf der Hochstapler die ganze Zeit seine eigene Sicht der Dinge erzählen, ist es meistens nicht von Vorteil.
Weiß ich nicht, ich vermute mal, der hätte da so mea culpa gemacht, wenn er ihn erwischt hätte. Er hat ja mal ein großes Interview gegeben, ich glaube, es war in der Zeit, wo er sich erklärt hat, also ausgiebig, und wo er sich ja auch selber als psychisch krank dargestellt hat und neurotisch und jemand, der in seinem Rabbit Hole gefangen war und dann nicht wieder rausgekommen ist. So. Glaube ich ihm so, will ich nicht in Abrede stellen. So, es gibt ja gibt es dann für einen Begriff so dieses notorische Betrügen? So,
ja, zwanghafter Lügner.
Sowas. Es ist wahrscheinlich tatsächlich ein Krankheitsbild, so, aber dann, ich will mich da gar nicht zu äußern. Ich glaube, du hast total recht, dass er, wenn er sich dazu geäußert hätte, hätte er diesen Aspekt der Geschichte nochmal schildern können, hätte der Geschichte aber nicht weitergeholfen.
Ich finde es tatsächlich gut, weil wahrscheinlich, wenn ich den Film gemacht hätte, als studierter Psychologe, mich hätte ja wahrscheinlich auch ganz besonders diese Psychologie von dem Relotius, ne? Wie hat er sich gefühlt, warum hat er das gemacht, was hat er gedacht, was hat er sich vorgemacht und so. Aber geil, dass der Filmemacher das nicht gemacht hat, ne? Sondern der Film hat so viele interessante Aspekte, dass man wahrscheinlich, wenn man den versucht hätte, den Relotius zu verstehen, wäre da ein ganz anderer Fokus gewesen. Es gibt, glaube ich, nur eine Stelle in dem Film, wo überhaupt nur der Relotius erklärt wird in seiner Psyche. Da ist der Daniel Punters, Chefredakteur Reportagenmagazin, also so ein früher Förderer von dem Relotius, erzählt dann irgendwie relativ am Ende, dass er sich ein halbes Jahr, also der Relotius ein halbes Jahr nach dem Skandal bei ihm gemeldet hat. Dann waren sie, um sich zu entschuldigen, dann waren sie lange spazieren zusammen in einem Park. Und dann sagt der Punters, wenn man Relotius Glauben schenke, es war ein unbewusstes, sich selber therapierendes Heilen beim Schreiben. Also so hat der Relotius praktisch sein Hochstaplertum entschuldigt.
Ja. Ja. Also es ist, guckt euch das an, es ist so ein bisschen das sachliche Gegenstück zu dieser Kinopersiflage, die es gerade gegeben hat, wo der Blick ja der frontal auf und aus
Klaas Relotius kommt, Film,
der Bulli-Herbig-Film.
Der schlechte Kritiken bekommen hat. Ich habe ihn nicht gesehen, nee. Aber du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ja. Er war dann wieder aus dem Kino raus und jetzt warte ich darauf, dass er irgendwann im Fernsehen oder irgendwo gestreamt wird. Der hat gemischte Kritiken bekommen. Also er hat sogar sehr gute Kritiken teilweise bekommen, auch von seriösen Medien.
Okay, also die ich gelesen habe, Elias Mbarek als Juan Moreno und Dingens hier.
Dingens. Ne? Ich hab's vergessen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Nee, aber ich wollte auch nur sagen, dass das ist jetzt ein bisschen das sachliche Gegenstück dazu und abstrahiert deswegen auch, glaube ich, nicht unbewusst von der Person Klaas Relotius, weil will man den wirklich hören, wie er sich nochmal rechtfertigt oder sowas? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen so eine sachliche Aufarbeitung, wie Daniel Sager sie hier geliefert hat. Und damit ist echt alles gesagt. Vielleicht kann man das Thema dann auch ein bisschen abräumen. Damit, also es ist natürlich kein so, wir Deutschen haben ja gerne mal diesen Anspruch, jetzt haben wir aber auch mal genug darüber geredet, so. Nee, haben wir nicht, wir werden niemals genug davon geredet haben, aber gesagt ist darüber jetzt trotzdem das Wesentliche.
Ja, und ich finde trotzdem, das ist jetzt überhaupt kein spröder Film, der ist zwar sehr sachlich inszeniert, aber Sky hat da wirklich mal wieder, wir hatten ja damals auch diese Wirecard, diese beiden österreichischen jungen Filmemacher, die diesen Wirecard-Skandal auf eine sehr, sehr gute Art in Dokumentarfilm gegossen haben. Und da ist jetzt Sky wieder ein ziemlich toller Dokumentarfilm gelungen, der das sachlich macht, aber trotzdem auf eine Art, die einen sehr erzählerisch reinzieht.
Aber auch seine Längen hat, muss ich mal sagen.
Fand ich gar nicht.
Manchmal sind die Drohnenflüge übers Spiegelhauptgebäude an der Erikusspitze in der Hafen City ein bisschen zu.
Dass du das sagst.
Ein bisschen lang, ein bisschen zu, es lässt sich ein bisschen zu viel Zeit und man guckt dem Steffen Klusmann in einer Szene, glaube ich, ungefähr 70 Sekunden dabei zu, wie er durch die Spiegelgänge zu seinem Schreibtisch läuft, so. Das ist manchmal, gefällt er sich ein bisschen sehr in seiner Langsamkeit, aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Das ist definitiv keine Kritik im Ganzen. So.
Mir war er nicht so langsam.
Okay,
ich mochte ihn sehr gerne.
Ja.
Damit sind wir mit unseren drei großen Themen durch und kommen zu unseren Screenshots. Und ich habe heute tatsächlich einen positiven und einen negativen.
Ja, das machst du richtig. Soll ich aber mit dem negativen anfangen?
Fang du mal mit deinem negativen an.
Auch eine Person der Zeitgeschichte, die zu einer fiktiven Figur wird, nämlich Miss Merkel, gespielt von Katharina Thalbach.
Ja. Lief schon, ne? 3 Millionen Zuschauer.
Ja, Wahnsinn. Also verfilmt nach einem Roman. Miss Merkel ist gerade der zweite in Arbeit, ist so eine drollige Geschichte, die denn nicht umsonst an Miss Marple erinnert. Also sie lebt ihr alten Teil in der Uckermark und fängt jetzt an, Hobbydetektivin zu werden. Ich weiß nicht, das ist so ein Scheißdreck. Der Humor ist so ein bisschen so Dieter Krebs, so frühe Sketch-Up, so. Es wird immer bei jedem Witz reißt garantiert irgendjemand die Augen weit auf und so. Und dann am Ende ist aber kein Witz da, weil es gibt nicht eine einzige Szene, die auch nur ansatzweise zum Lachen ist. Es ist einfach so, das ist der witzloseste Witz, den ich jemals gesehen habe.
Ich habe es auch gesehen. Der Kriminalfall ist eine Frechheit.
Ja.
Ich würde echt mal lesen, du hast ja auch gerade nicht drauf, wer der Autor von den Büchern, also das ist ja so eine Reihe, die auch super erfolgreich ist. Es ist ein Typ, der auch schon relativ viele Erfolge hatte, auch als Fernsehmacher. Name ist mir gerade entfallen. Es ist eine Bestsellerreihe, der arbeitet jetzt an seinem dritten und so weiter. Es war klar, dass es verfilmt wird und es war auch fast ein bisschen klar, dass das auch bei RTL in der Primetime um 20.15 Uhr gut funktionieren würde. Ich habe auch ein Gespräch mit der Thalbach dazu gemacht. Die Thalbach ist auch eine gute Gesprächspartnerin, hat natürlich ihre Biografie. Und sie hat die Merkel ja schon mal gespielt in dieser sehr guten Polit-Satire damals,
über den Minister, Gutenberg.
Über den Gutenberg. Ja. Und da, sie hat mir auch erzählt, seit sie das vor 10 Jahren gemacht hat, hat sie irgendwie die Merkel-Rollen im Dutzend angeboten bekommen. Mhm. Also sogar eine Merkel-Serie hat man ihr angeboten. Und sie ist halt außerdem noch ein riesiger, also jetzt die Thalbach, ein riesiger Agatha Christie-Fan. Und deswegen konnte sie dazu nicht Nein sagen. Sie sagt natürlich nichts Negatives darüber. Aber das ist schon ziemlich weit unten in dem Schubladenregal, was RTL da gemacht hat.
Also es wird jedes Klischee ausgewalzt, aber irgendwie will ich auch, lass uns
nicht. Nee, man muss da nicht viel drüber sagen. Es ist eher interessant, dass im Jahr 2023 man solche Regiearbeiten noch abliefern darf.
Ja.
Es gibt trotzdem ein paar ganz gute Gags,
die sich mit der
Politikerin, Vergangenheit der Merkel beschäftigen, aber die sind wahrscheinlich aus dem Buch übernommen und wir möchten jetzt auch nichts Negatives über das Buch sagen, weil wir es beide nicht gelesen haben, aber du hast schon recht, das war schon ein Programm, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Was fandest du richtig scheiße?
Mein negativer Screenshot ist ungleich ambitionierter als Miss Merkel. Das ist nämlich die Apple TV Plus Serie Extrapolations, die seit 17.03. läuft. Das ist eine ganz ambitionierte Serie. Das ist nämlich so eine Art Anthology-Serie über den Klimawandel. Und ja, wahrscheinlich der zweite Flop aus meiner Sicht in diesem Genre nach Der Schwarm. Das ist so eine Near-Future-Serie, eigentlich ein ziemlich genialer Ansatz, die so multiperspektivisch die Erde im Klimawandel erzählt und so macht in jeder Folge, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen es sind, 8, 9, 10, keine Ahnung, 6, es fängt an im Jahr 2037, es wird multiperspektivisch über mehrere Figuren die Situation der Welt erklärt, überall Katastrophen und Unruhen und Naturphänomene und das wird bis 2059 fortgesetzt, also mit jeder Folge gibt es einen Zeitsprung. Und das zweite Positive ist, dass die Serie ist von Scott Z. Burns. Das ist, der hat den genialen Pandemie-Thriller Contagion geschrieben, also das, der Contagion-Macher sozusagen. Und es hat einen irren Cast. Da spielen solche Leute wie hier Kit Harington, also Jon Snow, Meryl Streep, Edward Norton, Sienna Miller, Tobey Maguire, Diane Lane. Steckt viel Geld drin. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe nur eine Folge gesehen, weil ich damals, es hieß, ich soll darüber schreiben, dann wurde es doch nicht.
Du hast nicht mehr nichts daraus.
Und ich habe gedacht, das ist so pathetisch und die Figuren, die sind so uninteressant. Irgendwie macht es keinen Spaß, das zu gucken. Dann habe ich aber nochmal Kritiken gelesen, wie andere Leute das gesehen haben und ob ich da vielleicht zu vorschnell gesagt habe, nee, die Serie ist nicht gut. Aber es geht alles in diese Richtung.
Okay.
Zu pathetisch, keine Bindung zu den Figuren, trotz der riesen Star-Power und dem Geld, was da drin steckt. Also eine Serie mit einer sehr guten Idee und sicherlich auch eine wichtige Serie, die Dramatik des Klimawandels praktisch in Zeitsprüngen deutlich macht, aber als Programm wohl doch eher misslungen.
Ich habe es nicht gesehen, aber dann gucke ich
es. Extrapolations bei Apple TV Plus. Dein positiver Screenshot.
Mein positiver Screenshot hat mich ungefähr sogar noch ein bisschen mehr überrascht als Tulsa King und das ist Rabbit Hole. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Du hast es angeteasert als Thema, aber da ich es weder geguckt habe, noch irgendwie da einen Auftrag zu hatte, ich bin sehr gespannt, was du darüber sagst.
Ja, okay, es läuft ab Montag, 8-mal auf Paramount Plus und ist mit Kiefer Sutherland, der einen Wirtschaftsspion spielt, der in so eine gigantische, verschwörungsideologisch angehauchte Geschichte reingerät, wo Großkriminalität die mehrere Gesellschaften und die Demokratie im Ganzen bedroht. Und das
hört sich erstmal an wie von der Stange.
Hört sich voll an wie von der Stange, aber das Interessante daran ist, dass es, es heißt nicht umsonst Rabbit Hole. Kiefer Sutherland spielt so einen Typen, der sehr verschwörungsanfällig ist, was immer so in Rückblenden in seine Kindheit untermauert wird, weil da gibt es was ganz Dramatisches, kann ich jetzt nicht erzählen, was da passiert ist.
Aber welche Figur spielt er?
Er ist der Wirtschaftsspion.
Ach so, er ist der Wirtschaftsspion.
Er ist der Wirtschaftsspion. Okay. Und plötzlich ist er in so einem Strudel aus Dingen drin, die alle irgendwie so wirken, als wenn sie gar nicht sein können. Als wenn er so nur denkt, dass irgendwo überall Feinde sind. Und als wenn es gar nicht so ist, dass der und der dem und dem umbringt. Und alle seine Menschen, mit denen er zu tun hat in dieser Geschichte, sind in der einen Sekunde seine besten Buddies, in der nächsten Sekunde seine größten Feinde. Und dieses Panoptikum der Verschwörungsideologien aufzubauen, bei dem man ständig rätselt, ist das jetzt vielleicht doch keine oder ist das nicht vielleicht doch wahr und sich dann herausstellt, nee, ist sie nicht, aber in der nächsten Sekunde doch wieder wahr sein kann.
Also Kiefer Sutherland steht einen Schritt vorm Abgrund.
Der steht einen Schritt vorm Abgrund, weil die Wahrheit womöglich nur erfunden ist. Und ich habe das geguckt, musste das nicht im Ganzen schauen, weil es bislang nur 4 Folgen gibt. Das heißt, ich habe auch noch nicht alles intus davon. Aber die letzten 4 Folgen interessieren mich immens, weil er spielt es richtig geil und die Geschichte ist richtig aufwendig und klug inszeniert. Deswegen ist das ein Tipp.
Also der beste Thriller, Polit-Thriller seit Old Man, oder?
Um Gottes Willen, nein, mit besten versuche ich, da nicht mit Superlativen zu kommen, aber Kiefer Sutherland hat mich sehr überzeugt. Ich habe 24 damals witzigerweise nicht gesehen.
Lustigerweise bin ich auch der einzige Mensch, der sich mit Fernsehen beschäftigt, der nie 24 geguckt hat.
War nicht in meiner Zeit, war vor meiner Zeit als Fernsehkritiker.
Warst du noch Fußballprofi, ne?
Ja, genau. Basketball. Und das ist halt, also Kiefer Sutherland überzeugt mich sehr und im gesamten Ensemble macht er eine gute Figur.
Werde ich mal reinschauen. Du hattest gesagt, wo läuft es? Bei
Paramount Plus.
Bei Montag. Paramount Plus. 8
Folgen, weiß ich nicht.
40,
50 Minuten so.
Ja, und dann mache ich mal den Abbinder mit meinem positiven Screenshot. Da muss ich auch gar nicht viel zu erzählen, außer dass wie mein negativer Screenshot er auch bei Apple TV Plus läuft. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, seit Mittwoch vor einer Woche läuft die dritte und wahrscheinlich letzte Staffel des erfolgreichsten Apple TV Plus Produkts überhaupt, Ted Lasso, der mit Preisen, Emmys und weiß ich was überhäuften Comedy-Serie über einen amerikanischen Football-Trainer, der in England lustigerweise in der Premier League als Fußballtrainer arbeitet, ist, ihr kennt das wahrscheinlich oder habt zumindest davon gehört. Ich kann nur noch mal sagen, auch wenn ihr euch null für Fußball interessiert, ist es eine der wunderbarsten, warmherzigsten, tollsten erzählten Serien, die wir in dieser Zeit haben. Vor allem auch eine Wohlfühlserie, weil man sich in alle Figuren verliebt und alle mag und auch ganz viel Weisheit und Wahrheit in diesen toll geschriebenen Dialogen drinsteckt. Und außerdem ist es sehr witzig. Davon läuft jetzt die dritte Staffel. Bis jetzt läuft, ich glaube, es sind 12 Folgen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue. Und bis jetzt sind auch tatsächlich erst 2 draußen. Gestern kam die zweite. Und es ist auf jeden Fall ein Grund, mal so ein Apple TV Plus Abo abzuschließen für eine kurze Zeit oder so ein Probeabo, wenn ihr Ted Lasso immer noch nicht gesehen habt. Das ist die Serie, die euer Leben besser macht, eure Tage schöner. Deswegen ist das mein Abbinder.
Amen.
Ach so, und natürlich, dass die dritte Staffel keinen qualitativen Abfall hat gegenüber den sehr guten ersten beiden Staffeln. Das Halleluja. Haben vielleicht einige Leute erwartet und das ist nicht passiert. Ja?
Hosiana.
Prima. Dann sind wir für dieses Mal durch und ich möchte euch sagen, in 14 Tagen ist Karfreitag und wir haben einfach mal beschlossen, weil wir da auch ein paar Tage weg sind.
Machen wir nur Horror.
nur Serien über das Sterben. Nein, unsere nächste Folge kommt dann erst in 3 Wochen. Heute in 3 Wochen, am Freitag, 14.04. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen, schreibt uns doch mal eine Mail, gebt uns mal ein bisschen Feedback at fernsehpodcast@web.de oder schreibt mal einen Kommentar, ein Like in eure Abspielstation, wo ihr unseren Podcast hört. Das würde uns sehr freuen, in dieser Weise von euch zu hören. Hast du noch ein Schlusswort?
Jan? Nee, ich habe jetzt schon 3 gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Schlusswort.
Deine 3 Schlussworte.
Was waren alle biblisch.
Ach so, okay, Halleluja, genau, prima.
Okay.
Ja, prima, dann bis zum nächsten Mal Mitte April. Gehabt euch wohl und bleibt gesund. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.